Daniel Behle ist jetzt in den Podcastgarten des Heidelberger Frühling eingetreten. Und meine erste Frage an ihn, was ist ein Halbklinger?
Ich meine, jeder Sänger hat so seinen eigenen Katechismus. Und bei mir ist ein halbklingender Vokal, also ein M, ein L, ein W. Und für mich sind diese Vokale oder Halbklinger halt wichtig als klingende Konsonanten, um ein Wort verständlich dem Publikum zu machen. Weil harte Konsonanten wie K, S, T erhöhen meines Erachtens auf die Distanz auf der Bühne nicht die Verständlichkeit des Satzes, sondern es sind die Halbklinger, die das tun.
Dann kommt noch die Vokaltreue dazu. Wir plaudern gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen des Tenors.
Ja, also Vokaltreue ist natürlich wichtig, gerade über die Distanz. Es ist natürlich wichtig, dass ein I wie ein I klingt und ein E wie ein E klingt. Wenn man da nur ein bisschen abweicht und dann eventuell die Halbklinger vergisst und dann auf die harten Konsonanten geht, um eine Deutlichkeit zu produzieren, dann versteht man trotzdem nichts.
Also Verständlichkeit ist natürlich wichtig, gerade auch wenn man einen Liedabend veranstaltet. Und da der Heidelberger Frühling das Lied diesmal unter die Überschrift politisches Lied gestellt hat, passt das wunderbar, was Sie singen, nämlich den Krämerspiegel von Richard Strauss.
Der Krämerspiegel war eigentlich ein Zyklus, den Richard Strauss gar nicht komponieren wollte. Er wurde gezwungen von seinem Verlag, deshalb geht das auch alles gegen die Verleger, doch gefälligst etwas zu schreiben. Er wäre ja vertraglich dazu verpflichtet. Und dann hat er halt mit dem Herrn Kerr, glaube ich.
Alfred Kerr, der berühmte Kritiker damals in Berlin.
Sich Texte hat geben lassen, hat die dann vertont. Und das sind alles sehr launige Texte, die darüber gehen, wie doch bitteschön der Verleger nicht in das Schaffen des Künstlers eingreifen soll. Und wenn er es denn doch tut, dann kriegt er halt eins drauf. Da gibt es halt viele Wortspiele. So, was ist dem Briten schlimmer als der Schott oder so?
Und Schott. Verlag.
Und so, genau. Viele mögliche Anspielungen, die sind sehr, sehr humorvoll, aber auch sehr politisch.
Also ein Racheakt, kann man auch sagen. Ein Racheakt gegen die Verleger, ohne die man als Komponist ja eigentlich nicht auf den Markt kommen konnte. Es ging, glaube ich, auch darum, dass der Strauss eine Art Verwertungsgesellschaft im Sinne der Komponisten gegründet hatte, also dass die Einnahmen auch gesichert sind, worauf die Verlage gleich die GEMA dagegen gegründet haben. Und das war so ein kulturpolitisches Spannungsfeld, könnte man sagen.
Also man findet, davon abgesehen, dass diese Lieder wirklich unglaublich liebliche Musik beinhalten und natürlich ganz bekannt, natürlich die Mondscheinmusik aus Capriccio aus dem Krämerspiegel entstammt, sich dann doch gedacht hat, die Melodie ist ja doch verdammt gut, da kann man noch mal eine Oper drum rumweben. So war es wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich doch diese interessante Farbe haben, dass ich als Sänger fast rezitatorisch singe und eigentlich wenig singe und der Pianist eigentlich, was jetzt das Repertoire für Liedbegleiter angeht, so ziemlich die komplizierteste Partitur hat, die man so bekommen kann.
Wenn man in Ihren Terminkalender schaut, dann sieht man, dass Sie zurzeit von Opernhaus zu Opernhaus hin und her pendeln. Das geht tief ins Jahr 2019 rein. Wie passt denn da so eine Liedveranstaltung dazwischen?
Eigentlich ist es so, dass mein Plan einen 50-50-prozentiger Anteil, also ich schaue immer, dass das nicht überhand nimmt. Und ich bin auch ganz vorsichtig mit Neuproduktionen momentan, weil ich halt Familie habe und drei Kinder.
Sie haben gesagt, ein Liederabend sei reinigend für Stimme, vermute ich, für den Kopf, für das Lebensgefühl.
Sicherlich. Für mich ist ja ein Ineinandergreifen der verschiedenen Gattungen essentiell. Ein guter Liederabend befruchtet für mich einen guten Opernabend und auch ein Freischütz-Max oder jetzt auch angestrebte neue Rollen wie ein Lohengrin befruchten dann aber auch ein einfaches Schubert-Lied. Also für mich ist manchmal nicht so richtig verständlich, dass wir heutzutage oft denken, der Opernsänger singt Oper, der Liedsänger singt Lieder und der Oratoriensänger singt Oratorien. Das war früher nicht so. Ich finde, dass in ein Oratorium eine gewisse Art von einer stimmlichen Präsenz dazugehört, um eine gewisse Haltung darzustellen. Und so ist das auch beim Lied. Da gleichzeitig muss man sagen, dass auch eine schöne Linie, wie sie im Lied essentiell ist, auch für eine Operngesangslinie absolut wichtig ist, weil sonst haben wir halt einfach nur Gebälle. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man immer wieder so in Phasen sich auf bestimmte Punkte konzentriert, um frisch zu bleiben mit der Stimme.
Man kann auf Ihrer Homepage Beispiele Ihrer Sangeskunst in ganz vielfältige Richtungen erleben. Sie sind natürlich der klassische Mozart-Tenor, Don Ottavio, der treue Begleiter von Donna Anna. Sie sind aber, glaube ich, nicht in der Gefahr, sowas zu machen wie die 12 Tenöre. Also das ist vermutlich ist Ihnen zu unseriös.
Also ja, Nein, nein, das hat ja auch nichts mehr mit Oper zu tun. Also das ist ein Event, Gesang, und der hat auch andere Schwerpunkte. Also für mich ist doch der Operngesang, so wie er sich ja darstellt, schon seit vielen Jahrhunderten auch irgendwie eine Art, es hat irgendwie auch was mit asiatischer Kampfkunst zu tun. Für mich hat das auch irgendwas mit Ehrenkodex zu tun, wie etwas zu sein hat. Guter Gesang muss auch erkannt werden, und da habe ich manchmal mal das Gefühl, dass man da vielleicht ein bisschen missionarisch sein muss, damit Leute, die sich jetzt nicht hundertprozentig damit beschäftigen, überhaupt noch verstehen, was guter Gesang ist, weil heute oft mittelmäßiges Produkt halt auch als weltbewegend verkauft wird. Das ist halt die PR, und die verschlammt dann eigentlich so ein bisschen das, worum es eigentlich geht. Ich bin der Meinung, dass ich auch mit meinen ganzen CD-Produktionen immer versuche, dass wir weiterkommen. Dass man also nicht in ausgetretenen Mainstream-Pfaden badet, nur weil es sich halt vielleicht aus Marktgesichtspunkten besser verkaufen lässt, sondern dass da auch immer etwas Neues passiert. Das sind so die Voraussetzungen, weshalb ich dann so CDs wie Mein Hamburg mache oder jetzt eine Weihnachts-CD, wo ich die Lieder komplett neu bearbeitet habe. Oder eine Winterreise in einer eigenen Version, wo ich immer das Gefühl habe, das gibt's halt noch nicht und das möchte ich schon.
Sie komponieren auch und Sie scheuen sich dann auch nicht, was vielleicht Kollegen nicht so leicht machen würden. Sie nehmen auch so alte Hamburg-Schlager neu auf, also auf der Reeperbahn, und dann heißt es eigentlich, ich glaube, das ist die Musik von Granada, wo dann der Michel, wenn der Mond hinter dem Michel, also dieser berühmten St. Pauli-Kirche aufgeht, das machen Sie auch gern.
Mein Hamburg ist der Titel, der trifft es eigentlich am besten, aber es ist vielleicht auch ein kleines Missverständnis. Für mich war es ja immer die schönsten Melodien zwischen Donau und Elbe, und für mich war die Nähe des Wiener Walzers zur Hamburger Seemannsmusik immer sehr, sehr nahe. Wir hatten ja auch in Hamburg den Robert-Stolz-Wettbewerb, der ja sozusagen das Wiener Schmäh nach Hamburg gebracht hat. Das hat sich für mich nicht ausgeschlossen. Das sind so Sachen, wo ich denke, das gab es so noch nicht und wird es noch nicht geben. Und das, ja, das macht mir auch Freude.
Sie scheinen durchaus Spaß auch am Komponieren zu haben, am Singen, abseits ein bisschen vom Mainstream der Tenöre. Sie haben auch selber komponiert und getextet, und da singen Sie dann auch kurze Stücke, die dann merkwürdige Titel haben, wie Die Treppe. Ein anderer heißt Margarine, ein dritter heißt Bürste. Was versteckt sich dahinter?
Ja, das ist mein Hobby, ist also Produzent sein, so ein bisschen für Popmusik. Und ich habe manchmal langweilige Zugfahrten und da fallen mir witzige Titel ein. Mit meinem Freund Timo haben wir dann diese Gruppe OST gegründet, vor vielen, vielen Jahren noch in der Schulzeit. Und wir treffen uns da sehr selten jetzt leider nur noch. Und wenn wir uns treffen, haben wir halt gedacht, wir wollen gerne ein kleines Projektalbum machen, das Hausmusik heißt. Und das aber nicht mit Hausmusik zu tun hat, sondern einfach mit Gegenständen, die im Haus vorkommen, die man dann irgendwie im Text halt auf weltbewegende Sachen münzen kann. So ist die Treppe natürlich die Treppe des Lebens, oder die Margarine ist einfach Margarine, weil er einfach am Frühstück gesagt hat, ich soll ihm doch mal bitte die Margarine geben, weil man doch heute so gerne deutsche Worte mit Anglizismen verballhornt, und dann kommt halt sowas bei raus. Und dann war halt die Idee geboren, dass der sich halt in die Sanella verliebt.
Und Sie haben auch eine Art von Finanzierung jetzt wieder zur klassischen Musik zurückgefunden. Für eine Mozart-CD mit der Michi Geig und dem L'Orfeo Barockorchester. Sie machen Crowdfunding, also Sie fordern Leute auf, spendet was dazu, dann habt ihr hinterher was. Ihr könnt mit mir zum Beispiel essen gehen, wenn ihr genug spendet. Ist das eine neue Art, um CDs zu produzieren?
Wenn ich Lieder-CDs produziere oder jetzt so wie so eine Hamburg-CD oder sowas, dann bin ich immer so zwischen 16.000 bis 20.000 Euro an eigenem Geld, was ich dafür aufhebe. Das kann ich gerade noch so wuppen. Und jetzt war einfach durch die Vielzahl der Produktion, die ich auch momentan habe, und auch der Idee, halt nicht mehr so viel Geld auszugeben. Die Labels erwarten das oft, dass man die Produktion sozusagen alleine stemmt, und dann bieten die den Vertriebsweg an und den Namen und so weiter. Also es gibt's wirklich ganz selten, dass eigentlich nur für die allergrößten Superstars, wo eine Produktion bezahlt wird. Und dann kriegt man auch dummerweise noch gesagt, was man zu tun hat, weil man ja nicht die Kohle gegeben hat. Und wenn man selbst die Kohle hat, kann man auch entscheiden, was man tut. Und das ist halt auch ein Stück Freiheit, die man sich damit erkauft. Und deswegen ist diese Mozart, weil die halt auch so um die 50.000 Euro gekostet hat, war halt die Idee gekommen, das mit Crowdfunding zu unterfüttern. Und wir haben ja eh nur 10.000 Euro als Plan gehabt, deckt jetzt auch nicht die Kosten, aber es hat ein Zubrot gegeben, was jetzt zum Beispiel mir den Dolmetscher bezahlt hat oder die Unterkunft für die Musiker oder den Tonmeister halbwegs. Das ist ganz wichtig, dass man da einfach mal schaut, ob man nicht die Leute, die Freude dann an so einer CD haben, und ich glaube, auf eine Mozart-CD wartet man schon lange bei mir, da einfach auch ein bisschen mit einzubinden. Und dann ja, ist man natürlich auch verpflichtet, ein gutes Produkt zu machen. Wir hatten die Finanzierung vorher und die CD noch gar nicht aufgenommen. Da ist natürlich ein gewisser Druck da. dass man dann in 4 Tagen da wirklich was Anständiges auf die Beine stellt.
Eine letzte Frage, man könnte noch viel erzählen, man könnte sagen, dass Sie beinahe Posaunist geworden wären, aber rechtzeitig, aber immerhin noch etwas, doch etwas spät im Leben eines Sängers, nämlich erst ab 20 so ungefähr, sind Sie umgeschwenkt auf Gesangsstudium.
Und noch später.
Noch später haben die Posaune dann, vielleicht haben Sie noch eine zu Hause, aber es hat sich gelohnt, wie man sieht, also Sie sind gut beschäftigt. Stimmt es, dass Sie zu Hause den Flügel von Fritz Wunderlich haben?
Ja, das stimmt. Den habe ich gekauft 2016, glaube ich, war das.
War der bei einer Auktion zu bekommen?
Nein, ich bin ganz gut befreundet mit der Barbara Wunderlich, der jüngsten Tochter von Fritz Wunderlich. Und der stand im Museum für Wanderinstrumente in Mackenbach. Das ist in der Nähe von Kusel, wo er ja geboren ist. Sie hat den Flügel verkaufen wollen und hatte mich angerufen und gefragt, ob ich jemand wüsste, weil auf eBay hätte sie irgendwie keine Lust. Und da habe ich gesagt, ja, also ich würde mich sehr freuen, könnte ich mir den mal anschauen. Das ist ein Steinway von 1957 vielleicht, noch mit Elfenbeintasten. Und den in die Schweiz zu bekommen, da musste ich dann auch beim Veterinäramt und Zürich und Bonn und dann irgendwie das musste dann abgesegnet werden, das war gar nicht so einfach.
Wegen der Elfenbeintasten.
Wegen der Elfenbeintasten, ja. Man darf keinen Handel treiben mit Elfenbeintasten. Wir haben das dann irgendwie über Schenkungen und in Deutschland und so haben wir das dann hingekriegt.
Und der Flügel inspiriert Sie dann, nehme ich an.
Ja, also das ist ein Flügel, der ist ein A-Flügel, der Shellac lackiert ist und wie gesagt die Elfenbeintasten hat. Er hat verlängerte Bassseiten und hat eine wunderbare, schöne Mittellage. Und Oliver, mein Leib- und Magenpianist, Oliver Schnieder, war dann bei mir und durfte ihn dann auch mal antesten und er hat ihn dann gleich für sehr gut empfunden und dann hat er bemerkt, beim guten Flügel geht es halt nicht nur darum, dass die Kanten gut klingen, sondern dass die Mitte gut klingt. Deshalb gibt es jetzt auch auf der Hamburg-CD Ich bin stolz auf mein Steinway, das ist genau auf diesen Flügel gemünzt und deswegen gibt es auch die Textzeile und auch in der Mitte klingt's gut.